SRF 2 Kultur.
In der ganzen Schweiz wird die Zahl der Lateinschüler immer kleiner. In der ganzen Schweiz? Nein. In einer Sekundarschule im oberen Emmental in Langnau besuchen nach wie vor ganze Regelklassen den Lateinunterricht, büffeln Deklinationen und befassen sich mit der römischen Geschichte und Kultur. Dass dort das Interesse am Latein ungebrochen ist, hat einerseits mit der vorbildlichen Einbettung in den Unterrichtsplan zu tun, andererseits mit einer Lehrerin, die die alte Sprache seit nunmehr 40 Jahren mit Leidenschaft unterrichtet, Katrin Hoffmann. Bevor sie Anfang Juli pensioniert wird, hat Martin Lehmann noch einen Schulbesuch bei ihr gemacht.
Eben noch in der Mittagspause haben sie draußen auf ihren Smartphones gewhatsappelt und gefacebookelt. Jetzt sitzen die Schülerinnen und Schüler der 1C der SEC Langnau an ihren Pulten und befassen sich mit Marc Aurel. Schülerin Simona stellt der Klasse den römischen Kaiser vor. Er habe sich vielfältig engagiert, referiert sie nämlich
für die Benachteiligten der römischen Gesellschaft, so für Sklaven, Frauen und Kinder. Auch in der Rechtsprechung wird
er. Was jetzt passiert, ist exemplarisch für eine Lateinstunde bei Katrin Hoffmann. Es geht um weit mehr als ums Büffeln einer alten Sprache. Es geht auch ums Hier und Jetzt. Erst diskutiert sie mit ihrer Klasse über den Rhetoriker Aurel und darüber, worauf es ankommt, wenn man etwa einen Geographievortrag halten muss. Dann geht es um den Juristen Aurel und darum, wie römisches Recht in heutigen Gesetzesbüchern nachwirkt. Später ist der Philosoph Aurel gefragt und dessen Ringen nach Selbsterkenntnis. Da verwickelt die Lehrerin die 15-, 16-jährigen Jugendlichen tatsächlich in ein Gespräch über Gruppendruck und Eigenständigkeit. Erst in den letzten 20 Minuten geht's um Vokabeln und Deklinationen, dafür aber intensiv. Hirniturne heißt das bei Katrin Hoffmann. Die Schülerinnen und Schüler müssen Verbformen analysieren.
Dann haben wir jetzt die nächste Zeile, loquenten. Was ist das wieder denn oben?
Ja, Partizip 1.
Genau. Wieder von welchem Verb?
Ich aus?
Genau. Welche Fall ist das? Ali.
Akkusativ.
Aha. Akkusativ war was?
1.
Genau. Ich möchte den Dativ Plural. Ja? Ich möchte den Akkusativ Meta. Ich möchte den Genitiv Plural.
Und dann möchte sie auch noch den Ablativ Singular wissen und den Nominativ Plural sowieso. Und die Köpfe der Kids rauchen, aber unzufrieden sind sie nicht. Das Interesse an Latein ist weiterum gesunken, besonders im Kanton Bern. Hier besuchten noch 1993 fast 25% aller Gymnasiastinnen und Gymnasiasten den Lateinunterricht. Heute sind es, je nach Erhebungsart, noch zwischen 2 und 5%. In Langnau aber belegen regelmäßig 3/4 der Kinder aus Spätsäck-Klassen Latein. Warum eigentlich, Daniel?
Viele meiner Klassenkameraden haben das Fach auch gewählt. Und Frau Hoffmann hat uns die Vorteile des Faches in Verbindung zu anderen Sprachen aufgezählt und ich dachte, das würde mir dann noch helfen. Und das hat es jetzt auch. Also es war mir eine große Hilfe in Englisch oder Französisch.
Andere Schüler erwähnen eher ihr Interesse an Geschichte und Kultur. Viele gehen schlicht gern ins Latein, weil der Unterricht spannend sei und sich in fast jeder Stunde aktuelle Bezüge ergeben. Latein sei eben keine tote Sprache, stellt die Lehrerin klar.
Latein lebt eben weiter, vielleicht nicht als gesprochene Sprache, obwohl es auch einige Aficionados gibt, die das tun, aber es ist eben in ganz, ganz vielen versteckten Sachen auch da.
Und deshalb für Jugendliche weiterhin interessant, findet Katrin Hoffmann, die an der SEC Langnau auch Französisch und Englisch unterrichtet. Was braucht's, damit das Fach Latein wieder Aufschwung bekommt, außer begeisterter Lehrkräfte zu engagieren und das Fach nicht als Konkurrenz zum Englisch anzubieten, wie das an den Berner Gymnasien geschieht?
Das Wichtigste ist, genügend informieren zu dürfen. Und da hatte ich in meiner Schule hier immer die Möglichkeit, die zukünftigen Klassen mal zu orientieren. Wo kann ich Latein vielleicht brauchen? Wie sieht der Unterricht aus? Die Schulleitung ist immer hinter mir gestanden. Also ich fühlte mich getragen und nicht im Abseits.
Und das soll auch so bleiben an der SEC Langnau. Katrin Hoffmann bekommt eine Nachfolgerin. Und auch diese wird nicht nur ein bisschen Latein unterrichten dürfen, sondern die alte Sprache mit den neuen verbinden können. Ut vivat lingua latina.
Damit die lateinische Sprache weiterlebe. Warum gehen Jugendliche heute noch aus freien Stücken ins Latein? Drei Antworten aus der Klasse 1c der Sekundarschule Langnau in Emmental.
Ich finde es sehr interessant, die Zusammenhänge zwischen der alten Sprache vom Latein her und den neuen Sprachen, den modernen Sprachen, sei es Deutsch, Französisch, Englisch, zu erkennen und auch so die Fremdwörter viel besser verstehen zu können und auch die ganze Logik von der Grammatik her und so weiter.
In den letzten Frühlingsferien war ich in Rom und da habe ich all die Sachen gesehen, die wir in der Schule behandelt haben. In der Schule erschienen sie mir banal und uninteressant, aber als ich dort war, hat es mich wirklich beeindruckt, die Größe und die ganze Spannweite von allem. Jetzt, wenn ich nicht in Rom gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr genommen.
Ich habe Lateinisch ausgewählt, weil uns die Lehrerin sehr damit überzeugt hatte und viele mitmachten, somit war auch ein bisschen der Gruppendruck da. 1,5 Jahre war ich sehr dabei, aber dann mit der Zeit fing es an, mich nicht mehr so zu interessieren. Aber ich würde sagen, dass es trotzdem etwas gebracht hat, denn man hatte es einfacher mit der Grammatik in den anderen Sprachen und auch Wörter zum Teil. Und da ich mich auch noch ein bisschen für Medizin interessiere, wird es mich vielleicht dort auch noch weiterbringen.
Über die Entwicklungen des Lateinunterrichts in der Schweiz reden wir gleich mit dem Lateinlehrer Pius Meyer, der auch Organisator der Lateintage in Bruck ist. Die Lateinschülerinnen und Schüler werden immer weniger. Die Zahlen sind dramatisch, ganz besonders im Kanton Bern. Kann man aus dessen Zahlen auf die ganze Schweiz schließen? Pius Meyer ist Dozent für Fachdidaktik Latein an der Fachhochschule Nordwestschweiz und OKA-Präsident des Schweizerischen Lateintags, der alle 2 Jahre in Bruck stattfindet. Ich habe Pius Meyer zuerst gefragt, ob das Fach Latein in der ganzen Schweiz derart an Bedeutung verloren habe.
Ja, dazu muss man sagen, dass seit 20 Jahren es die Matura-Typen A, B, C und so weiter in dieser Form nicht mehr gibt. 1995 wurde das Maturitätsanerkennungsreglement erlassen und das hatte zur Folge, dass dann die Schwerpunktfächer erhöht wurden, es also mehr Fächer gab und damit die Konkurrenz zum Latein größer wurde. Und das hatte dann zur Folge, dass es einen Einbruch gab an Lateinschülerinnen und Schülern. Allerdings muss man hier sagen, dass es sehr schwierig ist, solche genauen Statistiken zu haben. Meistens weisen eidgenössische Statistiken eben nur das Schwerpunktfach aus, das etwa 5% belegen.
Derzeit werden ja die Weichen für den künftigen Lehrplan gelegt. Was glauben Sie, erfährt das Latein wieder eine Aufwertung oder wird es eher noch mehr an Bedeutung verlieren?
Das ist im Moment noch relativ schwierig zu sagen. Also jetzt Ende Juni wird der Lehrplan 21 zur Diskussion freigegeben und dann erfolgt eine Auswertung im März bis September 14 und im Oktober 14 können dann die Kantone an die Umsetzung gehen und jeder Kanton kann dann das herausnehmen, was für ihn und für die Stundendotation stimmt. Und insofern ist die Entwicklung ein bisschen schwierig vorauszusehen, aber ich bin auch hier optimistisch, dass die Qualität des Lateins siegen wird über gewisse Ängste, dass wir dann einen erneuten Einbruch haben. Aber einfach wird es sicher nicht.
Ein Lateinum braucht es heute nur noch für ganz wenige Studienfächer. Dass Sie als Lateiner, Pius Meyer, die Zurückstufung des Fachs bedauern, das versteht sich von selbst. Aber ist sie nicht einfach auch sehr berechtigt?
Ich glaube nicht. Also Latein bringt ja eigentlich Jugendlichen sehr viel. Wir haben viele Jugendliche, die eigentlich Latein infinden, die sich auch begeistern lassen, weil über Latein die Grundlage für die Mehrsprachigkeit gelegt wird. Und eben wer Latein kann, der kann, hat auch Vorteile für die romanischen Sprachen, für Englisch und Deutsch. Oder für Jugendliche mit Migrationshintergrund ist das Latein eine hervorragende Sprache, um Defizite im Deutsch zu kompensieren. Und ich denke auch, wer Latein hat, versteht die moderne Welt besser. Und wenn ich jetzt an den letzten Sonntag denke, an die Sonntagspresse, da wurde ja das Janus-App vorgestellt, also eine App für Bundesräte und Spitzenbeamte, die damit sicherer telefonieren können. Und wer Latein gehabt hat, weiß natürlich, dass dahinter der Gott Janus steckt, der über die Aus- und Eingänge wacht.
Pius Meyer, er ist Dozent für Fachdidaktik Latein an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon ist Martin Lehmann mit den Kulturnachrichten. Albert Bizius, interaktiv. Das Gotthelf-Zentrum im emmentalischen Lützelflü erhält von ProPatria 50.000 Franken für die Einrichtung von interaktiven Medienstationen. Besucherinnen und Besucher sollen künftig Gotthelfs Originalzitate und Texte mit den Umsetzungen in Radio und Fernsehen vergleichen können. Zum Beispiel, was sagte Vreneli in Gotthelfs «Uli der Knecht» wirklich? Und was sagt Lieselotte Pulver in Franz Schnieders gleichnamigen Film? Auch die Hörspiele auf Radio Beromünster können mit dem ursprünglichen Werk des großen Dichterpfarrers verglichen werden. Kürzer und weniger oft. Das Musikfestival Les Musiques, das seit 2001 alljährlich in Basler Museen durchgeführt wurde und stets mehrere Tage dauerte, findet dieses Jahr bloß eintägig und ab 2014 nur noch in zweijährigem Turnus statt. Grund dafür seien die Restrukturierung der Sponsorenlandschaft sowie ein neues Organisationsteam, so die künstlerische Leiterin, die Harfenistin Florence Sitrück, die das Festival 2010 übernommen hatte. Erneuertes Erinnern. Auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz in Polen soll eine neue Hauptausstellung eingerichtet werden. Nach den Plänen des Internationalen Auschwitzrats, einer beratenden Expertengruppe, soll sie drei Themenbereiche umfassen: die nationalsozialistischen Täter, der Holocaust und die Häftlinge im Konzentrationslager. Es sei Zeit für eine moderne, dem 21. Jahrhundert angemessene Ausstellung, sagte eine Vertreterin des polnischen Kulturministeriums gestern bei der Vorstellung des Konzepts. Die derzeitige Hauptausstellung stammt aus den 50er Jahren.
Medial ist dem Österreicher Ulrich Seidel ein Coup gelungen. Eine Kinotrilogie, drei Festivalpremieren in Cannes, Venedig und Berlin und drei Kinostarts nahe hintereinander. So viel Aufmerksamkeit erreichen sonst nur kommerzielle Mehrteiler wie Harry Potter oder die Twilight-Filme. Während jene über das Publikumsmaximum aus der sogenannten Franchise herauszupressen suchen, kommt Seidel mit dem dritten Film zügig zum Abschluss. Nach dem Sextourismus in Paradies Liebe und den religiösen Auswüchsen in Paradies Glaube ist nun Hoffnung angesagt. Schon fast ein Paradox beim gnadenlosen Österreicher. Aber das Konzept geht auf, meint unser Filmredaktor Michael Sennhauser.
Disziplin ist angesagt im Diätcamp für übergewichtige Teenager. Die 13-jährige Melanie ist die pummelige Tochter der Sextouristin aus dem ersten Film der Paradies-Trilogie. Und während die Mama sich in Kenia vergnügt, soll Melanie zusammen mit anderen pummeligen Teenagern ihre Pfunde abtrainieren. Die Turnereien filmt Seidel als parodistisches Kraft-durch-Freude-Nazi-Programm mit strammem Trainer, der die Kids in Halle und auf freiem Feld wie Pferdchen trainiert.
Ja, ja, ella, sacca. Ella, sacca. Na, komm.
Aber daneben ist das Camp tatsächlich eine Art fröhliches Sommerlager für die Teenager. Sie genießen das Gruppenleben, stellen sich nachts in die Küche und sie singen Motivationsliedchen.
If you're happy and you know it, clap your fat. If you're happy and you know it, clap your fat. If you're happy and you know it.
Der typische Seidel-Touch. Jener Blick, der einen zugleich fasziniert und peinlich berührt, kommt erst, als die 13-Jährige sich in den Lagerarzt verknallt. Einen leicht schmierigen, abgehalfterten Playboy.
Seine Augen, ist der Gott, die sind so schön.
Was hat er denn für Augenfarbe?
Blau, so richtig himmelblau, das ist so schön.
Aber nun macht der Film dem Wort Hoffnung in seinem Titel alle Ehre. Denn Seidel holt zwar wieder das Maximum aus der potenziell übergriffigen Situation heraus, aber anders als in den ersten beiden Filmen der Trilogie verzichtet er auf die schlimmstmögliche Konsequenz und leitet gar eine Art Heilungsprozess ein, der in seiner Poesie überrascht. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Paradies-Trilogie ursprünglich einen einzigen Film hätte bilden sollen. Und darin wäre die Geschichte des Teenagers dann einfach die hoffnungsvollste Komponente gewesen. Nun endet die Trilogie auf einer für Seidel ungewohnt fröhlichen Tonlage und sogar mit einem potenziellen Ohrwurm. Bist du glücklich und du weißt es, klatsch dein Fett weg.
If you're happy and you know it, clap your fett. If you're happy and you know it, clap your fett. If you're happy and you know it.
Paradies Hoffnung von Ulrich Seidel läuft ab morgen Donnerstag im Kino. Das dokumentarische Theater ist die Theaterform der Stunde und es ist gut möglich, dass diese Tendenz in der Saison 2012-2013 ihren Höhepunkt erreicht hat. Das zeigt Dagmar Walser in ihrer Rückschau auf die ausklingende Theaterspielzeit.
Trends und Tendenzen kommen und gehen in Wellen, auch im Theater. Da war doch das dokumentarische Theater der 60er Jahre von Rolf Hochhut und Peter Weiß, politisches Theater, das sich ganz direkt auf die historische Realität bezog und dabei vorgab, ganz genau zu wissen, was wahr und moralisch richtig ist. Und da ist der Umgang mit Dokumentarischem seit einigen Jahren eine der augenfälligsten Tendenzen im Theater. Da stehen Laien auf der Bühne, da erzählen Performer ihre eigenen Geschichten, da waren Dokumente ausgebreitet und Geschichte auf der Bühne verhandelt. In St. Gallen etwa. Paul Gröninger, ein Grenzgänger, brachte den St. Galler Polizei- und Grenzkommandanten, der Ende der 30er Jahre als Fluchthelfer einige tausend Juden das Leben gerettet hatte, auf die Bühne. Die Regisseurin Elisabeth Gabriel wollte ihn allerdings nicht als fiktive Bühnenfigur in Szene setzen, sondern seine Geschichte aus den Fakten heraus erzählen.
Ja, was ich sehr schnell gemerkt habe, als ich mich mit diesem Stoff beschäftigt habe, also der Stoff hat mich sofort gepackt, dass ich ungerne da versuchen würde, Mutmaßungen oder Erfindungen auf die Bühne zu bringen, sondern das Packende an diesem Stoff ist einfach das, was wirklich existiert, Fakten, die es gibt, Dokumente, die es gibt, Augenzeugenberichte, Protokolle, Flüchtlingsdossiers, Grenzerlebnisse, die geschildert werden und auch Protokolle über Gerichtsverhandlungen etc.
Der Regisseur Milo Rau brachte derweil ganze Prozesse auf die Bühne und er versetzte die Gerichtsrede des norwegischen Massenmörders Andres Breivik in den Theaterraum, damit man den Strategien seiner Argumentation folgen könne, ohne moralische Positionierung und wem das nicht möglich war, zumindest so, dass man sich dieser bewusst werden musste. Wahr oder erfunden, echt oder fiktiv, im gegenwärtigen dokumentarischen Theater ist diese Frage immer von Zweifeln begleitet. Mit Absicht. Dokumentarisches Theater ist heute eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie Wirklichkeit hergestellt wird, mit welchem Ziel und wer daran glauben soll. Zu einer Bündelung unterschiedlicher Strategien im Umgang mit dem Dokumentarischen und damit auch vielleicht schon dem Höhepunkt dieses Trends kam es dann diesen Frühling mit dem Basler Festival It's the Real Thing. Da wurden Produktionen gezeigt von Wegbereitern des internationalen dokumentarischen Theaters und bei einem Symposium versucht, den Stand der Diskussion festzuhalten. Durchaus bezeichnend für den Trend war schon der Titel des Festivals, den der Regisseur Boris Nikitin in der Werbung gefunden hatte.
The Real Thing war ja ganz lange das Motto von Coca-Cola und ich fand das irgendwie eine lustige Referenz, dass man ein Thema, das sich mit der Wirklichkeit befasst, mit einem Motto eines der künstlichsten Getränke überhaupt, dass man das als Titel nimmt.
Nicht zuletzt dieses Festival hat gezeigt, wie lustvoll und belebend das Befragen der Wirklichkeit im Kunstraum Theater sein kann. Und dass dabei nicht nur unsere Wahrnehmung zum Thema wird, sondern das Theater an sich. Gut möglich, dass damit schon wieder die ersten Spuren gelegt sind, um sich als nächstes in die theatralen Wellen der Imagination und Fantasie zu stürzen.
Und morgen fragen wir in unserer Reihe zum Abschluss der Theaterspielzeit nach den Skandalen der Saison 2012-2013. Die sind nämlich nicht mehr, was sie einmal waren.
Auch wenn der türkische Ministerpräsident Recep Erdogan neben eben den Sieg über die Demonstranten ausgerufen hat, die Proteste in Istanbul dauern an. Für die Neue Zürcher Zeitung Anlass, ein Phänomen des türkischen Alltags genauer zu betrachten. Die speziell auf muslimische Kunden zugeschnittene Konsumkultur. Die spielt nämlich in den aktuellen Konflikten sehr wohl eine Rolle, Martin Lehmann.
In Istanbul kann man Kaffeetassen kaufen mit hübschem orientalischem Design. Und wenn man sie anhebt, rufen sie Bismillah im Namen Gottes. Auch islamisches Banking wird in der Türkei angeboten, scharia-konforme Produkte, die zinsfrei funktionieren. In Einkaufszentren stehen Automaten, aus denen man für ein paar Lira einen Gebetsteppich kaufen kann. Und es gibt auch Amüsierlokale mit viel Tamtam, aber ohne Alkohol, sowie Sonnenschutz, der halal ist. Das eine wie das andere ist Teil eines riesigen wachsenden Markts, der sich in der Türkei rund um den Glauben und den Islam spannt. Nach 10 Jahren Recep Erdogan, der ja eine Predigerschule absolviert hat, hat sich die Konsumkultur in der Türkei nachhaltig verändert in Richtung muslimischer Kundschaft. Im Beitrag in der heutigen NZZ zeichnet Veronika Hartmann nach, wie unter Erdogan entstandene Konsumwelt mit ein Grund ist, dass der muslimische Ministerpräsident im derzeitigen Konflikt unter religiösen Türken nach wie vor großen Rückhalt hat. 98% der türkischen Bevölkerung ist offiziell muslimisch und viele Muslime stehen nicht zuletzt deshalb hinter Erdogans Politik der harten Hand, weil dieser ihnen einerseits zu einem gewissen Reichtum verholfen hat und andererseits auch dazu, diesen gemäß ihren Überzeugungen auszugeben, allenfalls auch für sprechende Kaffeetassen. Für Allah und das Wirtschaftswachstum heute in der Neuen Zürcher Zeitung.
Fotografieren, um zu verändern. Der Berner Bund widmet sich mit einer reich bebilderten Seite einer Ausstellung im Fotomuseum Winterthur.
Die Fotos kennen Sie, oder? Ein Dutzend Bauarbeiter, die hoch über New York auf einem Metallpfeiler sitzen, die Beine baumeln lassen und, offenbar gänzlich schwindelfrei, Zigarettenpause machen. Der junge Maschinist in speckiger Überhose und schmutzigem T-Shirt, der sich mit einem riesigen Schraubenschlüssel an der Dampfpumpe eines Kraftwerks zu schaffen macht, oder das kleine Mädchen, das im abgeschossenen Rock und mit nackten Füßen vor einer Spinnereimaschine steht. Einige dieser Bilder sind Ikonen geworden. Den Namen des Fotografen, der sie gemacht hat, kennt aber kaum jemand. Der Mann heißt Louis Hein, wurde 1874 in bescheidenen Verhältnissen geboren und ist 1940 in noch bescheideneren gestorben. Und seine Fotos waren eigentlich weder als Wohnzimmerwandschmuck noch als Postkartensujets gedacht, denn Hein war ein Pionier der sozial engagierten Fotografie. Seine Bilder waren Waffen im politischen Kampf gegen Armut und Ausbeutung. Das belegt zum Beispiel ein Inserat, das er 1908 in der Zeitschrift Charities and the Commons publizierte. Louis Hein, erfahrener Fotograf mit Kontakten in der Sozialarbeit, bietet Anschauungsmaterial zu Methoden und Bedingungen der Arbeitswelt. Das Fotomuseum Winterthur präsentiert bis zum 25. August die Bilder Louis Heins und Daniel Di Falco macht in seinem Beitrag im Bund deutlich, dass es sich dabei um das Lebenswerk eines Mannes handelt, der seine Zeitgenossen aufrütteln und ihnen die Augen öffnen wollte für die Gefahren in den Fabriken und das Elend in den Arbeitervierteln. Es seien Bilder mit wenig gestalterischer Raffinesse, dafür mit viel menschlicher Unmittelbarkeit, getreu der Einsicht. Je simpler das Bild, desto konkreter der Mensch. So steht's heute auf der Kulturseite des Berner Bund unter dem sinnigen Titel «Schweiß an den Wänden».
Schaut man in unseren Breiten auf eine Weltkarte, ist Europa im Zentrum. Entsprechend sieht es auch in den USA aus oder in Asien. Es kommt eben immer darauf an, wo eine Karte gezeichnet wurde. Was man dabei vielleicht so gar nicht vermuten würde: Die meisten Karten versammeln auch Vorurteile, die das jeweilige Volk über andere Völker hat. Das zeigt der Atlas der Vorurteile. Politisch höchst inkorrekt, aber gerade dadurch höchst amüsant, meint Sebastian Günther.
Europa im Januar 2009. Der Grafiker Janko Svetkov sitzt in Bulgarien zu Hause am Kamin. Draußen tobt ein Schneesturm und lässt die steif gefrorenen Schlüpfer auf der Wäscheleine klack, klack, klack ans Fenster klopfen. Kling, 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 tönt die Mailbox seines Computers. Freunde von Deutschland bis Spanien fragen ihn besorgt, ob er es warm habe. Und irgendwann kommt Svetko dahinter, warum sie alle fragen. Da zeichnet er einfach eine Landkarte, auf der Russland als paranoides Ölimperium erscheint, die Ukraine als Gasdiebe und die EU als subventionierte Bauernunion. Kurz, der Grafiker versammelt auf seiner Europakarte alle Vorurteile und zeigt, wer hier mit wem in einem Boot sitzt. Die Karte stellt er ins Internet. Draußen klackern die Schlüpfer weiter im Schneesturm, doch drinnen geben die klingenden E-Mails endlich Ruhe. Eine Ruhe vor dem Sturm. Kein Schneesturm, sondern ein Sturm der Begeisterung, messbar an Millionen von Klicks auf seiner Landkarte, der er nun immer weitere hinzufügt und die Seite Mapping Stereotypes nennt. Die Landkarten der Vorurteile. Da erscheint Europa aus der Sicht von Großbritannien als böses, vereinigtes Reich von Europa, Bei Spanien heißt es Sonnencreme mitbringen und Schweden steht für schrottige Popmusik. Auf einer anderen steht ein stolzes Wir für die Griechen, Erfinder der Demokratie. Die Italiener sind lediglich Plagiatoren. Ganz Europa erscheint den Griechen als feindliche Union der knausrigen Arbeitstiere. Das östliche Griechenland ist dummerweise an die Türkei ausgeliehen. Dieselbe Europakarte ist wiederum aus der Sicht von Frankreich von ganz anderen Vorurteilen geprägt. Da erscheint Russland als Napoleons Traum, Großbritannien als Jungfrauenkiller, alle Polen sind Klempner und die Deutschen beste Freunde. Nun ja, das war 2009. Bis heute hat Janko Zvetkov mehr als 30 solcher Karten gezeichnet, die jetzt im Atlas der Vorurteile als Buch erscheinen. Ihr Bauprinzip ist immer das gleiche seit der Steinzeit. Der eigene Stamm sind Freunde, die fremden Feinde, je weiter weg, desto böser. So sehe ich die Welt, so sieht der Rest der Welt auf mich. Und wie kommen wir dabei weg? Welche Klischees versammelt der Atlas der Vorurteile über die Schweiz? Manche verkürzen uns auf Heidi, andere auf Cash. Und mal erscheint die Schweiz als Schokolade. Zusammengefasst, man beurteilt uns gnädig, aber etwas langweilig. Doch dann auf der letzten Seite erscheint das Europa aus der Sicht der Zukunft. In einem riesigen Merkel-Reich wird die Schweiz zur Europäischen Zentralbank befördert und hortet nun ganz legal das Geld der anderen. Die Zukunft der Schweiz erscheint ruhmreich, wenn auch mit kritischem Beigeschmack. Aber das haben wir ja mittlerweile gelernt aus dem Atlas der Vorurteile. Die Welt mit den Augen der anderen sehen klingt zwar nett, ist es aber nicht. Und gerade das ist das Schöne an diesem Buch.
Atlas der Vorurteile von Janka Zvetkov ist im Knesebeck Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Noch immer wird darüber gestritten, ob das syrische Regime chemische Kampfstoffe eingesetzt hat. Frankreich und die USA wollen Beweise für den Einsatz des Nervengifts Sarin gesammelt haben. Doch was ist das für ein Stoff, der zurzeit Schlagzeilen macht? Daniel Theiss erklärt es.
Sarin ist einer der giftigsten Kampfstoffe überhaupt. Dabei sieht es eigentlich recht harmlos aus. Eine klare Flüssigkeit, farblos, geruchlos, wie Wasser. Besonders gefährlich ist es, weil es über den ganzen Körper aufgenommen wird. Sarin dringt über die Haut ein. Und da es leicht flüchtig ist, auch über die Atmung. In wenigen Minuten führt es zum Tod. Seine tödliche Wirkung entfaltet Sarin an den Nervenzellen. Es sorgt dafür, dass sie ihre Impulse nicht mehr abstellen können. Die Folge davon? Ein Gewitter an Nervenreizen, das unkontrollierte Krämpfe und schließlich Atemstillstand auslöst. Und das hochgiftige Sarin ist leider in guter Gesellschaft. Es ist nur einer von vielen chemischen Kampfstoffen. Im 19. Jahrhundert machten die Chemiker immer kompliziertere Experimente in ihren Labors. Und dabei entstanden viele neue, giftige Verbindungen. Oft durch Zufall. Aber im Ersten Weltkrieg wurden diese vermeintlichen Abfallprodukte plötzlich äußerst nützlich. So schleuderten sich die Kriegsparteien tonnenweise Chlor und Senfgas entgegen. Fast 100.000 Soldaten starben in den Schützengräben als Folge dieser Gasangriffe. Sarin selbst wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Deutsche Forscher suchten eigentlich nach neuen Insektenvernichtungsmitteln und stellten dabei Sarin her. Weil es so giftig war, bestellte Hitler es gleich in großem Umfang für seine Armeen. Zum Einsatz kam es aber im Zweiten Weltkrieg nie. Heute ist der Einsatz von chemischen Kampfstoffen verboten, auch die Herstellung und Lagerung. Dies dank der UNO-Chemiewaffenkonvention von 1992. Sie ist eine der Erfolgsgeschichten der Vereinten Nationen und führte zu einer chemiewaffenfreien Welt. Aber eben nur fast. 5 Staaten haben das Abkommen nämlich nicht unterzeichnet. Unter anderem Syrien.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.